Normal Möwe.
Hallo und herzlich willkommen zu Normale Möwe, dem FC St. Pauli unter den Podcasts. 75. Folge heute. 3x25 ist 75. Mir gegenüber sitzt der Super Saiyajin der Liebe. Max Schorf, schön, dass du es heute mal wieder geschafft hast in mein Gestüt.
Ja, ich freue mich hier sein zu dürfen, Hinnerkön. Es ist wirklich eine große Ehre. Warum war das gerade eben mit dem FC St. Pauli? War das, weil du gestern das Spiel geguckt hast oder hast du das jetzt einfach so gesagt?
Ich wusste nicht mal, dass sie gespielt haben. Ich habe ich wollte eigentlich Borussia Dortmund sagen und dann ist mir aufgefallen, das ist nicht so der sympathischste Verein, deswegen nehme ich jetzt FC St. Pauli.
Ja, der FC St. Pauli hat gestern verloren gegen den Viertligisten aus dem Saarland, den wirklich niemand kennt, also wirklich gar niemand. Also selbst im Saarland ist es ein vollkommen unbekannter Verein, selbst die Mütter der Jungs, die da mitspielen, waren so, ey, du spielst ja nicht.
Könnte auch Hockey sein.
Jetzt geh weg von der Playstation und komm nach Hause, ich habe Essen gemacht. Nee, Mama, wir spielen heute DFB-Pokal gegen FC St. Pauli. Ja, nee, du kommst jetzt mal nach Hause. Wo spielt er denn? Elvershagen? Nee, halt sicher. Verona Poth spiele ich. So.
Verona Poth, krass. Lebt die noch?
Ja, natürlich. Die hat letztens in irgendeinem Rapper-Video mitgespielt.
Ach, stimmt doch, das habe ich gesehen. Die Frau ist für mich so ein bisschen wie dieser Modetyp aus München, der getötet wurde.
Rudolf Mooshammer
mit seinem Hund.
Hundi, ja.
Daisy.
Daisy.
Ja. Ja, weil das sind immer so Prominente, wo man da immer so denkt, ach stimmt, die waren ja mal da. Und ja. Das Ding ist, Verona Poth ist ja sogar noch da, weil Rudolf Mooshammer, ja gut.
Ja, und alle, was alle diese Menschen gemein haben, wo man denkt, ah, die waren ja mal da, das ist eine Sendung bei ProSieben. Das hatten die alle. Also alle hatten irgendwie mal eine Sendung bei ProSieben, RTL 2, Vox oder Kabel 1 oder wahrscheinlich im Laufe der Jahre überall.
Mhm. Und dann Abstecher zu Tele 5.
Ja.
Dann einmal Quiz-Sendung mit Anrufen moderiert, irgendwie bei Kuku24, irgendwas da.
Dann einmal monatlich bei Astro TV die Hände lesen lassen.
Genau.
Und was habe ich?
Krebs.
Krebs. Du hast Krebs. Ich habe es in deiner Hand gesehen. Das ist offensichtlich ein Tumor.
Ja, aber aber ganz kurz, wieso spielen die, ich kenne mich im Fußball ja nicht aus, wieso spielen die denn jetzt beim DFB-Pokal mit? Haben die irgendwie ein bisschen Geld in die Hand genommen und Spieler gekauft?
Jetzt dieser aus der vierten Liga oder was?
Ja.
Die haben da mitgespielt, weil sie irgend so ein regionales Turnier gewonnen haben und der Preis war, dass man da mitspielen darf.
Und jetzt haben die Pauli so richtig mies lang gemacht.
Ja, ja. Lass uns nicht darüber reden, der Stachel sitzt immer noch tief.
Ja, okay.
Nein, alles gut, es ist eine neue Woche und ich habe einen neuen Feind, und zwar der SV Elversberg, Elvershagen. Ich hab schon wieder vergessen, wie die heißen.
Aber ganz kurz, wenn wir der FC St. Pauli sind, haben wir dann auch einen Podcast-Feind, wo wir dann irgendwie bei den Jungs von Team Totale Zerstörung irgendwie vorbeikommen und den irgendwie mit Baseballschlägern die Knie kaputt hauen oder sowas?
Fände ich prinzipiell gut, aber die mag ich ja eigentlich. Lass uns lieber hier Talk ohne Gast nehmen.
Oh, die sind so kacke. Die haben ja nicht mal einen Gast.
Die haben nicht mal einen Gast. Meistens haben die nicht einen Gast. Die hatten, glaube ich, noch nie einen. Vor allem so Moritz Neumann und Till Reiners, was für alberne Affen. Also muss ich dir mal überlegen. Moritz Neumann und Till Reiners, wie das schon klingt, das klingt wie aus so einem Wilhelm-Busch-Buch. So, wie ist aus so einem Märchen. Moritz Neumann, Till Reiners und Witwe Bolte. Die machen zusammen einen Podcast, der ist Talk ohne Gast. Herzlichen Glückwunsch.
Ey, Moritz Neumann, wenn ich den Namen schon sage, ne, danach muss ich mir den Mund mit Seife auswaschen. Ja. Wenn er vor mir stehen würde, würde ich ihm vor die Füße rotzen.
Dann kommt deine Mutter vorbei und sagt, sowas darfst du nicht in der Öffentlichkeit sagen und dann gibst du dir eine mit der Rückhand.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin ja ganz oft, wo wir gerade bei so Themenbereich Feinde sind, ich bin ganz oft ja so bei Wikipedia unterwegs und lese dann da so die Biografien und da ist ganz oft irgendwie so, schon früh lernte er seinen späteren besten Freund kennen oder seine Ehegefährtin, aber halt auch teilweise sowas.
Seinen besten Feind.
Ja, sein Feind. Und ich habe überlegt, vielleicht brauche ich auch einfach so einen Feind, so einen Bäcker. Ja. So, weißt du, Hinnerkön traf früh mit 26 Jahren schon seinen größten Feind, den Bäcker von nebenan und dann sieht man immer so, wie ich da reingehe und sag so, hallo, ich bräuchte 3 Mohnbrötchen. Mohn ist aus. Spielsatz und Sieg, Herr Becker. Ich werde morgen wiederkommen. Guter Kampf.
Aber auch so eine Feindschaft, die du dir komplett einredest. Ja, ja, er hatte halt einfach keine Mohnbrötchen mehr.
Ja, und der Becker schneit das auch überhaupt nicht.
Er schneit es überhaupt nicht.
Ich heirate
du denkst, hier hat der große Mohnkrieg von Eckernförde angefangen. Aber nee, nix. Der Becker hat einfach keine Mohnbrötchen mehr. Und außerdem hat er Angst gehabt, dass du, weil du gerade deinen Führerschein gemacht hast, dass du in der nächsten Fahrtkontrolle einfach festgenommen wirst.
Ja, ich heirate später auch seine Tochter, aber nur, um in die Familie mich reinzuzecken und sie von innen zu zersetzen.
Nur um ihm eine auszuwischen.
Ja, so richtig, ich werde so ein richtiger Feind. Wobei, aber vielleicht wird es gar nicht... Vielleicht wird es gar nicht
Herr Becker, ich habe mit ihrer Tochter gebacken. So, und jetzt wo ist mein Mohnbrötchen? Ja. Du Affe.
So nach 30 Jahren am Sterbebett. Und Hinnack, dir wollte ich noch sagen, du warst ein wunderbarer Schwiegersohn. Ha, verarscht, du Idiot.
Ich habe dich die ganze Zeit nur belogen. Ich war ein richtiger Assi.
Ja, ich habe 4 Kinder mit ihr gezeugt, einfach nur um dich zu ficken.
Aber du hast mich jede Woche angerufen, du hast immer gefragt, wie es mir geht. Ja, um dich zu verarschen.
Ey, aber ich glaube tatsächlich, es wird nicht der Bäcker. Der Bäcker wird nicht mein Feind. Ich habe einfach heute 2 potenzielle Feinde kennengelernt. Der erste war gerade hier an der Tür und hat bei Flaschenpost, wo du immer Getränke bestellst, dir entgegengebracht und du saß am Rechner und er drückt mir das Bier in die Hand und guckt mich an und meint so, ja, du bist schon 16, oder? Und da dachte ich, okay, 1, 2, ich hau dir so mies auf die Fresse. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich habe es gedacht. Und der
komm hier über die Tür, das ist Hausfriedensbruch. Ich mache direkt mal
Ehefälle. Ich mach dir sowas von alle.
Und ich hab das Gesetz auf meiner Seite.
Der andere, stimmt. Du darfst hier nicht rein, ne? Ne. Und der andere Typ, da habe ich Kippen gekauft für meinen Mitbewohner. Habe ich auch welche mitgekauft. Und ich habe wegen der Maske hat er das wahrscheinlich nicht so richtig geschnallt, weil ich meinte, ich hätte gern Lucky Strike ohne Zusätze, die größte Packung, die ihr habt. Und er hat nur Lucky Strike, die Größe, die ihr habt, verstanden, ist zum Regal gegangen und hat die Packung für 20 Euro. Ich wusste nicht, dass
es gibt eine Packung für 20
Lucky
Euro.
Lucky Strike hat eine Packung für 20 Euro und er kommt an und sagt so, oh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass heute jemand den Jumbo Jet kauft. Dann meinte ich, ach so, nee, ich will die ohne Zusätze. Ach so, dann bringe ich den Jumbo Jet mal wieder zurück in den Hangar. Und da dachte ich, okay, wir beide legen uns nochmal richtig doll miteinander an.
Das ist ja richtig gut.
Mit dem Jumbojet. Gut,
ja.
Ich habe ihn dann aber auch gefragt, wer kauft denn für 20 Euro Kippen? Und er meinte hauptsächlich Touris. Gehen am Wochenende wohl viel, viel besser.
Ja, aber der war ja nett. Der war ja scheinbar nett. Dieser Flaschenposttyp. Ja. Ja, dem hättest du doch durchaus eine geben können. Jemand, der dich so herablassend behandelt, der hätte ich doch schon gesagt, hier, du kriegst gleich gerade mal eine kontaktlose Lieferung aufs Maul, mein Freund.
mit der rechten Faust des Todes, ich sag es dir. Nee, aber guck mal, und da schießt sich der Kreis. Der Flaschenpostmann.
Das hier, guck auf meine Fäuste, das sind die Zwillinge des Schmerzes. Ja.
Und da schließt sich aber der Kreis, weil der Flaschenpostmann, da steht ja immer der Name, der hieß Moritz. Moritz Neumeier. So, ich glaube, ich trete morgen zusammen mit ihm auf, das wird ein 101. Ich habe keine Gnade. Ich werde hinten beim Buffet stehen und ihn fragen, wie es ihm geht. Und wenn er ansetzt, ramme ich ihm eine Gabel in den Hals. Ja.
Schönen Auftritt, mein Freund.
Und wenn er dann da so zuckt, stehe ich nur über ihm und spuck ihn nochmal an. Ja, der Mann, der mich bezahlt und dafür sorgt, dass ich jeden Tag essen kann. Und
dass du Miete zahlen kannst. Ja, du hattest doch letzte Woche 2 Shows mit ihm.
Genau, wir haben, kann ich nachher nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, auch zum ganzen Projekt, weil ich das auch ganz schön finde. Und du warst ja bei einer Show.
Ja, ja.
Und da bin ich aufgetreten. Und sagen wir so, ich kenne das vom Support Act, also wenn ich Vorprogramm mache, die Leute sind nicht meinetwegen da, aber bei Moritz ist ja eher schon so, wir haben denselben Humor, die meisten Leute, die Moritz witzig finden, finden mich auch witzig. Und da bin ich auf die Bühne gegangen und habe 7 Minuten, ich hatte Programm für 7 Minuten, dadurch, dass die Leute mich wirklich, wirklich gar nicht mochten, habe ich glaube ich so 4,5 gemacht und bin dann gegangen und es war ganz schlimm, dann habe ich mich im Backstage richtig einen reingeschädelt. Und dadurch war aber der zweite Auftritt am Tag drauf deutlich besser, weil es mir einfach so scheißegal war.
Es war auch, ich war mit einer Freundin da und die guckte mich nach deinem Auftritt und so an und hat mich so ganz komisch angeguckt, so ganz fragend und meinte so, war das jetzt gut oder schlecht?
Das ist, weißt du, was ich daran so fies finde?
Nee, das war in Ordnung. Ich habe so vorher bei ihr auch so ganz groß angekündigt, mach dich bereit, dir die Lachmuskeln massieren zu lassen, ja. Irgendwie so. Und ja. Dann meinte sie so, weiß ich jetzt nicht. War das jetzt gut?
Das ist ja auch das Fiese, wenn, das war ja Open Air und es war noch hell. Und wenn die Leute wissen, alle sehen sie und sie finden, also sie sehen, aber auch alle anderen finden das nicht witzig, dann selbst wenn die Person das witzig findet, lacht sie nicht, weil sie es einfach unangenehm findet. Ganz, ganz schlimm. Aber das, was hast du gerade gesagt, mach dich bereit für den Lachmuskelkater, das ist so richtig schlechtes, schlechtes Kabarett. Anarcho-Comedy at its best.
Ja,
so,
ja.
So richtig, richtig schlimm.
Ja, was auch richtig schlimm ist, aber richtig schlimm at its best, ist Folgendes.
Da-dam-dam. Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Die viel zu dollen Meine-Freunde-Buch-Fragen. Eine Rubrik, so einfach gestrickt wie der Mann, dem ich jetzt die Fragen stellen darf. Hinnerkön, ein scheinbar simpler Mann, aber wer weiß, vielleicht tanzen hinter diesen leeren Augen die Gedanken wie Schinkenwürfel im heißen Fett. Also doll. Um das herauszufinden, sind wir heute angetreten. Also lasst uns gemeinsam die Schweigemauer der Realness zum Einstürzen bringen, den Burggraben der Gefühle überspringen und herausfinden, wer oder was ist Hinnerkön. Bist du bereit?
Ich bin bereit geboren, Alter.
Normal.
Warte.
Da war Kermit. Hallo.
Ich bin's, Kermit der Frosch. Ich beantworte jetzt auch ein paar Fragen. Und meine kommt's Piggy.
Hinnerk.
Ja.
Wie wichtig ist dir Ehrlichkeit? Und im Speziellen, wie ehrlich würdest du selber sein? Und hast du schon mal jemand anders gesehen oder anders behandelt, nachdem diese Person sich dir anvertraut hat, ehrlich zu dir war?
Gute Frage. Das ist aber auch wieder so ganz typisch Doppelmoral. Ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig. Ich ertappe mich ganz oft bei Lügen. Nein, ich finde Ehrlichkeit schon wichtig. Ich finde das gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen ist das einfach, das ist ja eigentlich so unfassbar wichtig für alles, worauf eine Beziehung aufbaut, eine komplette Ehrlichkeit.
Ja, ist es so?
Ja, natürlich.
Also musst du wirklich alles über dich erzählen, damit eine Beziehung gut läuft?
Nein, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Man muss nicht komplett 100% ehrlich sein, glaube ich.
Ja, so. Aber jetzt kommen wir dem gern näher.
Nein, aber zum Beispiel, ich muss ja jetzt, wenn mich meine Partnerin fragt oder wenn du mich fragst, sag mal, mit wann hast du eigentlich schwimmen gelernt? Ist das ja eine okay Frage, aber wenn mich jemand fragt, wann hast du das letzte Mal ins Bett gekackt? Dann sage ich natürlich, natürlich nicht mit 14.
Dann sage ich natürlich gestern. Auch wenn das stimmt.
Das ist eine Notlüge, die wichtig ist,
die Ehre ein bisschen zu bewahren.
Ich steh ja auf der Bühne. Ich meine, also alles, was ich auf der Bühne mache, ist ja eine Kunstfigur. Heißt, alles, was ich auf der Bühne, nicht unbedingt alles, aber das hat ja alles einen wahren Kern, aber ein Großteil der Figur, die auf der Bühne steht, ist ja viel zu doll und damit ja eigentlich auch eine Lüge.
Ja.
Und,
aber da gibst du ja auch nicht vor, ehrlich zu sein.
Nee, stimmt. Aber ich meine, auch wenn zum Beispiel, wenn unsere Freundschaft darauf basieren würde, dass du in Wirklichkeit gar nicht Max heißt, da wäre wäre mir ein bisschen bisschen gekränkt.
Am Ende würdest du doch wahrscheinlich schon denken, na gut, ist ein Name. Also, oder? Am Anfang wärst du natürlich schon, stell mir vor, du bist jetzt mit einer Person zusammen, die dir irgendwann sagt, nee, ich heiße gar nicht Lisa, ich bin eigentlich Charlotte.
Ja.
Und
aus der 7b.
Aus der 7b.
Und ich hab dich immer geliebt.
Bitte beantwortet meine Briefe. Und es ist einfach so, ach Mensch, ja, nee, das finde ich jetzt schon einen großen Vertrauensbruch. Aber irgendwann wirst du doch so denken, na, du wirst schon deine Gründe gehabt haben.
Genau, das wäre nämlich auch mein nächster Punkt. Wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, ich muss es dir echt sagen, ich heiße gar nicht Max, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, Diggi, ist okay, erzähl nicht weiter, ich will nicht in dein komisches Mordkomplott in Kolumbien mit reingezogen werden.
Ja, und aber es stimmt ja auch, ich heiße ja wirklich nicht Max.
Maximilian heißt
ja, du. Ja, ich heiße Maximilian.
Christian, ne?
Nein, das ist Markut.
Ah, Markut ist übrigens auch hier. Markut, meine Damen und Herren, er kommt gerade vom Fallschirmspringen lernen.
Ja, er macht ja dieses Fallschirmspringen, aber er lässt sich immer an so, ich weiß nicht, ob du dieses Red Bull Video gesehen hast, an so einem Art Heißluftballon bis nahezu in die Schwerelosigkeit ziehen und dann springt er einfach.
Und er ist kein Nazi dabei. Das ist das Beste.
Das ist halt richtig weird. Ich dachte, man dürfte das nur machen, wenn man
schwer rechtsradikal ist.
Wenn man sich mit Mathe-Shits fragwürdige Videos auf YouTube anguckt an einem Sonntagabend.
Aber wie heißt du denn nochmal mit dem zweiten Namen?
David.
David. Maximilian David Scharf.
Ja.
Dave. Magic Dave. Auch ein guter Name. Okay.
Weiß ich auch nicht.
Aber was war der zweite Teil? Habe ich jemanden schon mal anders gesehen?
Meine Mutter nennt mich immer Schorle Scharf.
Ich weiß nicht. Schorlenstein.
Oder Sexmax.
Stell dir mal vor, du kommst an Weihnachten. Mutti, Sexmax. An meine Brust. Na, ordentlich am Holzen.
Irgendwas gibt mir das. Ich weiß auch nicht. Ja, genau.
Aber zweiter Teil ist, habe ich jemanden schon mal in einem anderen Licht gesehen, wenn diese Person sich mir offenbart hat.
Genau, oder? Diese Person war ehrlich zu dir und hat gesagt, ey, pass auf, das und das.
Ich finde dich richtig scheiße.
Genau. Ja, nein, gar nicht das, sondern, weißt du nicht,
so ein ehrliches sogar, Gespräch es, gesucht hat, genau, so ja, nach Ratschlägen also, gefragt hat.
So, oder? Pass auf, das habe ich noch nie jemandem erzählt, aber damals habe ich oder bin ich oder früher war ich und du warst so, okay. Mhm. Nö, ehrlich gesagt, finde ich das nicht so cool. Nett, dass du ehrlich zu mir warst, aber ich sag mal tschüss, bis auf weiteres erstmal.
Also es gab schon Situationen, wo Leute ehrlich mit mir waren wegen krassen Sachen, die sie halt gemacht haben, wo ich dann auch teilweise einfach auch wirklich den Kontakt vermindert habe über einen Zeitraum, weil man sowas ja auch erstmal verarbeiten muss. Aber ich muss ehrlich auch sagen, ich finde das auch einfach so einen starken Charakterzug, wenn man wirklich krass offen gegenüber einer Person ist und der etwas erzählt, was man zum Beispiel noch nie erzählt hat oder wo es einem einfach bedrängt, so ich muss jetzt einfach ehrlich mit dir reden. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Und es gab auch Leute, die mit mir über Sachen geredet haben, die einfach schlimm für die Person waren, wo sie jetzt nichts Schlimmes gemacht hat.
Ja.
Wo ich auch danach dachte, okay, das erklärt erstmal auch einige Sachen zum Beispiel bei dir im Charakter, aber auch, das rechne ich den Leuten schon sehr hoch an, wenn sie ehrlich zu mir sind.
Ja, nee, das sehe ich ganz genauso, ja, aber du hast ja das praktisch gerade bestätigt, dass schon mal jemand ehrlich zu dir war und du dann gesagt hast, boah, krass, gut, dass du ehrlich zu mir warst, aber erst ehrlich gesagt, ich verringere jetzt erstmal den Kontakt, weil ich sehe dich jetzt ein bisschen anders oder ich muss das verarbeiten oder ja. Also das finde ich natürlich dann schon krass. Und das ist dann natürlich auch, weißt du, da macht man sich dann natürlich dann vielleicht auch selber Gedanken, wenn man selber, was weiß ich, jetzt was auf dem Kerbholz hätte oder so, dann würde man sich ja auch irgendwie überlegen, gebe ich das jetzt zu? Gehe ich damit wirklich hausieren? Erzähle ich das wirklich einer anderen Person oder einer Person, die ich gern habe oder sehr gerne habe und diese Person sieht mich dann vielleicht in einem anderen Licht und möchte dann weniger mit mir zu tun haben oder vielleicht sogar gar nichts mehr.
Ja, klar. Also da gibt's ja Fälle, über die ich jetzt hier jetzt auch nicht, ehrlich gesagt nicht reden möchte. Und dann gibt's aber, es gibt ja auch einfach Sachen, die sind gar nicht so mega heftig, aber der Person einfach wichtig. So, bitte rede nicht irgendwie darüber. Das kann ja sein von, meine Eltern werden sich trennen. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen ein temporärer Rahmen, aber auch zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin adoptiert oder, als ich 4 war, hatte ich Hautkrebs und das habe ich aber besiegt, irgendwie sowas. Das kann ja auch sein.
Ja. Ja, total. Aber das wäre ja jetzt nichts, wo man sagt, oh komm, ich breche jetzt den Kontakt mit dir ab.
Nee, ich habe einfach ungern was mit Adoptivkindern zu tun. Schwache Mensch.
Dreckiger Bastard.
oh Gott, das ist heute toll, ey. Nee, stimmt schon, aber ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlerne und mit dem komme ich gut klar und der sagt mir, ja, ich habe mal, ich hatte eine harte Zeit hinter mir, drogenabhängig und ich habe jemanden umgebracht und seine Brieftasche geklaut oder so, würde ich schon denken, Thomas, nette 3 Jahre, die wir jetzt miteinander hatten, aber da brauche ich erstmal kurz ein bisschen Abstand.
Ich habe mich zum Beispiel letztens mit einer unterhalten, in der Kneipe sozusagen und wir haben gar nicht so lange miteinander geredet, aber irgendwie ging es dann so um Drogen und so und irgendwie meinte sie dann so, ja, ich habe mal Heroin probiert, das war eigentlich ganz in Ordnung, das ist gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Und ich war so, Moment, wie bitte? Ja. Nee, ehrlich, ich habe das einmal gemacht, das hat mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Ich so, okay, ich weiß nicht. Nee, das ist wirklich, also ich kann das nur, also wenn du das mal ausprobieren möchtest, probier es ruhig mal aus. Und ich war so,
Muss nicht. Ist schon okay. Nee.
Und irgendwie, wir hatten uns so ganz nett unterhalten, aber das hat sie dann doch schon in ein bisschen anderem Licht dastehen lassen, sag ich jetzt mal.
Gut. Ja.
Also es war schon so eine ganz nette Unterhaltung, bis zu dem Punkt, wo sie vehement mir gegenüber den Heroinkonsum verteidigt hat und dann irgendwie so nach 10 Minuten Heroingespräch so ungefähr so meinte, Moment mal, du findest das gerade gar nicht so gut, oder? Nee.
Ist das nicht so dein Zeug? Bisschen Schore? Das ist so ein Glasrohr? Nein? Gar nicht?
Ich sag ja nur, das ist gar nicht so schlimm. Ja, okay.
Kennst du irgendjemanden, der mal im Knast war? Also jetzt nicht, muss jetzt auch nicht irgendwie Mord und Totschlag sein, aber irgendwie mit Gras getickt und dann irgendwie 2-3 Monate abgesessen oder
weiß
was?
Weiß ich gar nicht. Mal gut, kenne ich jemanden, der schon mal im Knast war?
Ich kenne auch, also ich kenne auch niemanden. Das wäre mal interessant, falls irgendeiner von unseren Freunden zuhört und mal im Knast war und das immer für sich behalten wollte. Hey, here we are, wir sind immer auf Gespräche.
Ach was, ich hab gedacht, du warst in Südamerika.
Ja, Reisen. Im Knast.
Reisen. Schön. Also, ja, nee, ist doch auch gut. Hast doch Geld gespart wahrscheinlich.
Also, wenn jemand von unserer geliebten Möwischaft mal im Gefängnis saß, schreibt uns doch gerne anonymisiert eine Nachricht. Mich würde einfach mal interessieren, wie das war. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie es so im Gefängnis ist. Also, ich habe Prison Break die erste Staffel gesehen, aber ich glaube, das ist so nicht.
Ja, wir sind ja auch immer so assi, wir fordern immer auf, dass die Leute uns irgendwie irgendwas schicken zum Aufklären und sprechen das hier im Podcast aber nie wieder an, aber ja. Uns erreichen tatsächlich immer echt viele Nachrichten von Leuten, die das dann aufklären, beispielsweise an was kann ich mich erinnern, das mit dem Bestattungsunternehmen.
Ja, das war wirklich sehr spannend, vielen Dank dafür.
Da haben sich wirklich einige gemeldet und erzählt, wie das so ist, im Bestattungsunternehmen zu arbeiten, was ich mega interessant fand. Aber blöd, dass wir jetzt nicht mehr drüber geredet haben.
Ja, aber andererseits ist es ja, wir wollen es ja gerne wissen. Wir wissen ja gar nicht, wenn ihr wollt, dass normale Möwe jetzt der Wir reden mit Gefängnisinsassen und Bestatter-Podcast wird. Ja, also das Ding ist, wir fanden es irgendwie spannend, aber dann irgendwie so ein Callback zu machen, 3 Folgen später, ach übrigens, wir haben über Bestatter geredet. Und da hat uns jetzt jemand geschickt, was man da so macht. Und zwar Folgendes. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, lies den Wikipedia-Artikel.
Ja, lies den Wikipedia.
Und wir sind zu faul dafür, aber macht das sonst.
Ja.
Außer ihr wollt das.
Ich bin generell momentan zu faul für vieles. Aber für eine Sache bin ich nie zu faul. Und das ist so eine kleine Verhebung. So, das ist echt etwas, was mir immer Spaß macht.
So, das ist ein kleiner Gruß an unseren Sponsor. Das hier ist Werbung.
Ja, viele finden ja auch immer so schön, dass ich weisen mich dann auf Fotos oder auch bei unseren letzten Biervideos, die wir immer gemacht haben, dann darauf hin, wo man diese coole Helbing-Mütze herbekommen kann.
Ja, Internet einfach. Die haben doch einen Shop, oder nicht?
Ja, das genau das wollte ich sagen. Es gibt halt so einen Helbing-Shop. Weiß nicht, auf helbing.de, was ist das? Weiß ich nicht, kann man ja googeln.
Ich habe einen Pulli von Helbing. Der ist erstmal sehr absolute Kaufempfehlung. Helbing-Klamotten, immer stylisch, immer gut.
Man kann doch jetzt auch mal Werbung machen. Jetzt,
also jetzt machen wir mal richtig.
Wir geben uns jetzt irgendwie seit einem Jahr Kohle. Jetzt können wir einmal
und Helbing.
Jetzt können wir irgendwie einmal sagen, ja, und immer Helbing umsonst. Das war ja auch das Krasse. Letzte Woche, du hast mir ja geholfen.
Ja.
Da hatte der Helbing-Vertreter hatte geschrieben und meinte so, hier stehen noch ein paar Flaschen mit eurem Gesicht rum. Max, kann ich dir eben mit einem Boten zuschicken, dass die einfach zu dir nach Hause
ganz
kommen?
Ganz kurz übrigens, der Helbing-Vertreter, Bessermann.
Grüße an Helbing Jan, wie wir ihn intern nennen.
Ja.
Und Helbing Jan meinte dann so, ich schick dir eben die Kisten mit dem Kurier nach Hause. Ich meinte so, ich bin aber nur noch eine halbe, dreiviertel Stunde da, bis dann muss das hier sein. Natürlich 1,5 Stunden später ruft der Typ an, ich war schon nicht mehr zu Hause, und meinte so, ja, wo bist du? Ich stehe vor deiner Tür. Ja, ich bin im Molotow um die Ecke. Ja, okay, dann bring ich das jetzt dahin. Ja, okay, dann komm jetzt her. Und dann kam dieser Helbing, dieser Spediteur da an und hat aber 64 Kisten, a 25 Flaschen Helbing vorbeigebracht. Und
also das war
und ich habe irgendwie mit 6 gerechnet oder so.
Ich war zufälligerweise eben mit dem Auto unterwegs. Ich bin morgens von einer kleinen Festivität aus meiner Heimat zurückgekommen. Und ich muss schon ehrlich sagen, so 64 Kisten mit 25 kleinen Flaschen in so einem Karton, von A nach B zu tragen, die stehen jetzt gerade bei mir in der Bude, das ist schon so ein bisschen Pain in the ass. Das ist schon kacke.
Das ist echt schon gar nicht
so
geil.
Ich hab die auch immer noch nicht hochgebracht, die stehen immer noch im Treppenhaus.
Ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn der Typ zu mir nach Hause gekommen wäre, der Typ hätte das niemals in den zweiten Stock getragen.
Nee, niemals.
Das hätte ich alles alleine machen müssen.
Ja, auf jeden Fall, um das kurz zu sagen, Shops gibt's Klamotten, die sehen cool aus, sind nett, Helbing-Logo oben drauf, gibt Mütze, gibt Käppi, gibt T-Shirt, gibt auch Girlfit, heißt das so?
Oh, und was ich auch habe, ist so eine hier so eine Bauchtasche oder Shoulderbag von Helbing. Das ist auch ganz nice.
Ich habe diesen Pulli, den habe ich echt über Umwege noch aufgetan. So ein Mojo Stores in Hamburg, der macht so ganz oft so Kollabos und die hat mit Helbing mal so einen schwarzen Pulli.
Oh, die haben jetzt eine richtig geile mit Aperol Spritz, hast du das gesehen?
Ja, habe ich auch gesehen.
Die haben Aperol Spritz Adiletten. So Badelatschen.
Oh, muss man eigentlich zugreifen. Und ich habe halt so einen schwarzen Pulli, wo mit schwarzem Leder Helbing drauf ist. Das ist schon ziemlich fett.
Das ist schon ein bisschen geil.
Ja, das ist schon ein bisschen geil. Okay, genug der Werbung. Wir steigen weiter. Frage Nummer 2. Max, bist du bereit?
Okay, genug der Werbung. Hinak, würdest du am 16.10. zu unserer Live-Veranstaltung im Schrödingers im Schanzenpark kommen, wo wir eine Live-Aufnahme von unserem Podcast machen? Nein.
Hinak, nee, ehrlich gesagt würde ich nicht.
Hinak, glaubst du an Seelenverwandtschaft?
Boah, Hatten wir sowas nicht schon mal? Seelenverwandtschaft?
Nee,
aber ehrlich gesagt, ja, also muss
wir
ich
hatten so. Mal so glaubst du, wir hatten mal, glaubst du, dass es die eine Person für dich gibt oder sowas?
Da habe ich auch Nein gesagt, glaube ich. Ne?
Ja, aber Seelenverwandtschaft ist ja was anderes. Seelenverwandtschaft muss ja auch nichts, muss ja nicht zwingend was Romantisches sein, finde ich, oder? Also, ich meine, man kann ja auch seelenverwandt sein mit jemandem, den man jetzt nicht erotisch anziehend findet, sondern einfach so.
Nee, ich hänge allgemein nur mit Leuten ab, die ich erotisch anziehend finde.
Danke.
Gerne. Ich träume nachts von dir. Und dann berühre ich mich.
Ich träume nur tagsüber von dir. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Aber das ist das Schöne, dass immer an einen von uns beiden gedacht wird.
Seelenverwandtschaft. Du meinst einfach wirklich so, man lernt jemanden kennen und hat sofort diese Verbindung, weil die Seelen sich schon mal gekannt haben. Na, und wir waren zusammen Seeräuber im 17. Jahrhundert, oder?
Na, vielleicht eher sowas so, dass man irgendwie nichts erzwingen muss, man aber trotzdem das Gefühl hat, so, dass man sich ergänzt und dass man irgendwie gleich über Dinge denkt vielleicht und dass man irgendwie so, weißt du, dass man sich austauschen kann und das Gefühl hat, dass die andere Person einen versteht, ohne dass man es zu groß erklären muss. Also weißt du, dass man einfach etwas sagt, so und so denke ich darüber und die andere Person denkt so, ja klar, verstehe ich total. Oder weißt du, geht mir auch so oder geht mir eh nicht oder was auch immer.
Ja, finde ich aber mit der Definition ein bisschen schwierig, weil ich glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, wo ich immer wirklich so komplett auf einer Meinung war und es gar keinen Diskussionsgrund gab und man hat sich trotzdem gut verstanden.
Ja, natürlich. Es geht ja auch nicht darum, keine Diskussionen zu haben, sondern einfach dieses unbedingte Gefühl, irgendwie verstanden zu werden. So. Weißt du, dass man das Gefühl hat, es selbst wenn man diskutiert und selbst wenn man irgendwie an irgendeiner Art von Freundschaft, Beziehung, whatsoever arbeitet, dass es halt keine Arbeit ist, sondern dass es, weißt du, dass es alles so in Sync ist, dass es irgendwie ineinander überläuft.
Also mein bester
Wellenmäßig.
Mein bester Sinuskurve, Mimikry.
Ich mache riesig viele Bewegungen gerade, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen.
Weil meine, also ich finde schon, also mein bester Freund, ja, Nikolas, mein Mitbewohner auch, würde ich schon sagen, also irgendwie, wenn man das so nennen möchte, ist er schon mein Seelenverwandter. Wir haben uns zweimal gestritten, einmal wegen Mädel und einmal vor kurzem erst, das mit dem Mädchen ist wirklich lange her, da waren wir beide noch so 14, 15 oder sowas. Und dann letztens, als wir
umgezogen... Aber der Stachel sitzt tief.
Dafür kriegt er nochmal eine von mir in den Nacken. Aber das letzte Mal, dass wir uns gestritten haben, war, als wir eingezogen sind und wir hatten die Couch von den Vormietern übernommen. Und dann meinte er würde gerne neue kaufen. Und ich meinte, wir haben Corona, wir verdienen gerade beide als Selbstständige nicht so viel Geld. Lass das mal nicht machen. Und dann war so kurz, aber die Couch finde ich nicht so gut. Ich finde die aber gut, das reicht doch. Okay, und dann haben wir uns wieder vertragen. Also, ja, weiß nicht, ja, also mit dem komme ich, ich gerate nie mit ihm aneinander. Es ist immer schön mit ihm.
Vor allem ist es ja dann auch so, man hat ja auch gerade erst Geld für eine Couch bezahlt. Also man hat ja einen Abstand bezahlt dafür, dass man den Hausrat irgendwie übernehmen darf.
Ja.
Und dann ist so, nee, lass doch nochmal Geld ausgeben und die einfach wegschmeißen jetzt, wo wir jetzt literally gerade eben erst Geld für ausgegeben haben.
Und insbesondere, ich war dann so, nee, ich will, die Couch geht doch erstmal und er meinte dann irgendwann, ja, okay, ich knick ein. Und kurz danach, wirklich so 10, 15 Minuten später war ich so, ja, aber so eine Chaiselon wäre doch geil. Wo ich dann immer drauf liege und dann malst du mich wie eins von deinen französischen Mädchen.
Ist super unpraktisch, aber es wäre schon geil.
Ja, das ist genau wie sowohl Jan Nikolas als auch ich waren so, ja, wir brauchen schon ein Klavier, oder? Niemand von uns kann Klavier spielen, aber es würde echt gut aussehen als Ablage für Schlüssel. Nee, also ich würde sagen, Jan, mein Mitbewohni ist schon mein Segen.
Mitbewohni?
Ja.
Mein Mitbewohni?
Ja, mein Babybu.
Oh, ich hab richtig doll dir physisch weh zu tun. Richtig doll Bock dir physisch weh zu tun.
Also mein Mitbewohni ist schon mein Seelenverwandter. Oh Gott. Zum Glück sind deine Arme nicht so lang, du kannst nicht über den Tisch lang.
Ich krieg richtig Gänsehaut bei solchen Sachen.
Bei Mitbewohni?
Bei Mitbewohni. Ein Kumpel von mir sagt immer Fussi statt Fußball. Nee, das geht nicht.
Ja, klar, Fusi spielen mit den Jungs.
Nix. Nein.
Hä, aber Saufi machen ist okay, oder was?
Ja, nur Saufi, ja. Das ist in Ordnung.
Okay.
Ey, ein Mensch braucht seine Prinzipien. Da bin ich fest von überzeugt. Und meins ist eben keine Verniedlichung, wo es sich nicht anbietet.
Bierchen ist auch okay, ne?
Bierchen ist in Ordnung.
Bierchen.
Cola-Körnchen. Saufi. Aber Fusi, also es gibt auch Dinge, die sind einfach zu ernsthaft.
Also sagen wir, ja, Fusi finde ich, aber dann auch was macht denn Basketballi? Handballi? Ich spiele ein bisschen Handy?
Mein Bruder würde sagen Born.
Oh, das finde ich aber geil.
Ich weiß nicht, das ist schon auch uncool. Mein Bruder hatte früher, also als er Jugendlicher war, hat er immer so gesagt, ich bin Baller. Ich gehe boin. Also, das fand ich immer derbe uncool. Liebe Grüße.
Ganz kurz dazu, ein paar Freunde von mir gehen immer zum selben Mongolen. Und da sagen sie auch immer Golen. Wir gehen heute Golen, hast du Bock mehr zu kommen?
Das war schon ja geil. Ich hatte kurz Angst, sie sagen Mongoli.
Nein. Nee. Mit solchen Leuten verbringe ich keine Zeit.
Okay, tamam. Nächste Frage. Was war der schwerste Abschied, den du jemals nehmen musstest?
Den von meinem Opa, als der gestorben ist. Der hatte,
also ist wirklich dann tot richtig, sozusagen.
Ja, das
also
wird richtig deep jetzt.
Ja. Du hast aber auch sehr fix geantwortet. Es war gar nicht so, dass du darüber nachdenken musstest, weil ich dachte auch, also ich wollte, wenn ich die Frage jetzt hätte erklären müssen, hätte ich auch gesagt, es muss nicht irgendwie der Abschied von der Person sein, sondern es kann auch ein Abschied von dem Lebensabschnitt oder von Freunden, materiellem, alles mögliche, Freundinnen, irgendwas
da,
sein.
Also da ist vieles. Also als ich mein Lieblings-T-Shirt verloren habe.
Direkt nach meinem Ober.
Ich habe eine sehr enge Freundin verloren, aber das habe ich noch nicht aufgegeben, dass man das nicht noch irgendwie wieder hinkriegt.
Ja.
Aber als mein Opa gestorben ist, der hatte Lungenkrebs, sage ich, während ich gerade meine gefühlte 8. Gauloise rauche, aber ist schon okay. Und gegen Ende seines Lebens war der sehr, sehr schwach und meine Mutter hat sich um ihn gekümmert in seinem Haus und dann war ich am Tag, bevor er gestorben ist, noch einmal da und da hat er auch versucht, sich an so einer Stange hochzuziehen, um nochmal alle zu sehen. Mein kleiner Cousin war da und war ganz viel bei ihm und war dann auch so, was ist mit ihm und ja.
Aber du bist prinzipiell auch da hingegangen, um dich sozusagen zu verabschieden.
Und, genau, und der Punkt ist halt, wir waren weg und am nächsten Tag morgens früh ist er gegangen und da muss ich ehrlich sagen, ich war am Anfang eher okay, er ist jetzt weg, es war absehbar, voll okay, er musste nicht mehr leiden, das Lungenkrebs ist eine sehr hässliche, sehr schmerzhafte Sache und dann war ich kurz auch ein bisschen wütend, weil ich das Gefühl hatte, ich habe gerade so in der Pubertät einfach zu wenig Zeit mit ihm verbracht. Gerade weil er früher immer mit mir zusammen so einen alten Schlager gesungen hat, so, dass er, ich sein bester Freund bin und ein guter Freund ist das Beste auf der Welt. Und dann dachte ich so, okay, in den letzten 3-4 Jahren habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr mit ihm verbracht oder sehr, sehr wenig und das bereue ich bis heute sehr. Und dann war die Beerdigung und es ging die ganze Zeit, ich musste nicht weinen. Neben mir stand mein Onkel und meine Mutter und die haben natürlich sofort geweint, es war deren Vater. Und dann lief sein Beerdigungslied, das war Solveigs Lied von der Peer Gynt, nicht Oper, von dem Peer Gynt-Stück von dem Schweden. Klimt war das, glaube ich, ne? Nee, Klimt ist ein Maler, egal.
Ich habe keine Ahnung, über was du redest.
Aber ein sehr, sehr schönes Lied. Setz dich auf die unterschätzte Songs-Playlist. Nee, mach ich nicht, das ist mir zu emotional. Und als das Lied anging und dann quasi so, okay, die Familie verlässt jetzt den Raum und dann können sie noch ihre Kondolenzen draußen aussprechen. Und da konnte ich nicht mehr. Da habe ich so geheult und es ging mir, ich glaube, 3-4 Tage kam es immer wieder hoch. Das war mit Abstand der schwerste Abschied überhaupt, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte so gern noch mit ihm über so viel mehr geredet. Ich hätte so gerne noch mehr über diese Person erfahren. Und ich hätte gerne seine Meinung zu vielen Sachen gehabt, die ich heutzutage mache. Und das kriege ich nicht mehr. Und das ist das Schwerste, was ich je verloren habe.
Ja, ich habe auch schon ein paar Menschen aus meiner Familie verloren. Also sie sind gestorben. Was heißt, ich hab die nicht verloren wie so ein Schlüssel. Also das weißt du schon.
Ja.
Und ich muss auch sagen, das, was du gerade eben gesagt hast, das hat so ein bisschen Erinnerungen wachgerufen, weil ich hatte auch immer so direkt, nachdem das passiert ist, weiß ich auch jedes Mal, es war nie überraschend, es hatte sich jedes Mal angekündigt, dass das passiert.
Ja.
Und als es passiert ist, war ich eher so taub erstmal oder so. Ja, okay, jetzt ist es halt passiert. Und die Trauer hat sich erst sehr viel später eingesetzt, beziehungsweise bei meiner Oma war es auf jeden Fall so, dann auch so bei der Beerdigung auf jeden Fall. Was mir dann so ein bisschen geholfen hat, ist, dass mein Vater damals, also hat er doch so einen ähnlichen Humor wie ich natürlich, oder ich habe eigentlich fast alles bei ihm geklaut, kann man eher sagen. Und es ist dann, und dann standen wir so am Rand und haben eigentlich während der Trauerfeier eigentlich auch schon angefangen, Witze zu machen, so ein bisschen.
Ja.
Und das hat mir dann auch geholfen und ich glaube, ihm auch so.
Ja. Und es hat kommt immer drauf an, wie man am besten mit sowas umgeht. Aber da war ich, ehrlich gesagt, als ich dann da irgendwie meine 25 Minuten am Stück geheult habe, danach ging es mir so viel besser.
Aber ich muss sagen, am Ende, das, was mich wirklich, glaube ich, emotional gemacht hat in dem Moment und auch in dem Moment, glaube ich, als meine Tante, also die Schwester von meiner Mutter gestorben ist, war weniger, also das klingt jetzt blöd, also ich fand das schon echt auch traurig und so, das hat mich auch wirklich mitgenommen und alles.
Ja.
Aber was mich mehr mitgenommen hat als das, dass es passiert ist und so, meine eigene Befindlichkeit war eigentlich eher so zu sehen, wie schlecht es meiner Mutter dabei geht. Und das war dann das, ja, was mich ja emotional so hat überlaufen lassen, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Also es war jetzt nicht praktisch eigentlich das Ereignis, sondern so wie die Menschen, die man liebt, so irgendwie damit, wie andere Menschen, die man liebt, damit umgehen, was so ganz weird ist eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, also bei mir kommt auch nochmal dazu, dass sich die nach dem Tod von meinem Opa irgendwie die Familie sich auch so ein bisschen gespalten hat, weil dann irgendwie, das war so das Bindemittel, das gibt's ja oft, dass irgendjemand stirbt, der ja sich immer um Familienfeste und sowas gekümmert hat und dann geht das so langsam auseinander und da sind...
Ja, der einfach irgendwie, oder die Person, die einfach irgendwie der Grund war, weshalb alle irgendwie ein paar Mal im Jahr irgendwie zusammengekommen sind.
Genau, ja.
Man hätte sich nicht so verabredet, aber dadurch, dass Oma Opa Geburtstag hat oder was weiß ich wer, ja, der immer alle Leute einlädt, da hat man sich dann gesehen und dann ist auch in Ordnung. So, ne? Aber sobald diese Person dann nicht mehr ist, dann fallen auch irgendwie diese Familienfeste oder was ja auch immer es ist, weg.
Ja, ich finde auch, Großeltern haben einen ganz, ganz interessanten Stand, finde ich, weil Großeltern sind immer, also ist jetzt pauschalisiert, ne, aber Großeltern sind immer sehr, 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 sehr herzlich zu den Enkelkindern, so wie ich das auf jeden Fall kennengelernt habe. Und ja, ich hatte nur meinen Opa, weil ja, väterlicherseits alle früh gestorben, meine Oma ist gestorben, als ich 6 war. Und deswegen war natürlich die Bindung nochmal viel, viel intensiver. Und ich glaube, wenn Großeltern sterben, ist es, also wenn die Eltern sterben, ist es, glaube ich, nochmal schlimmer. Ich klopfe dreimal auf Holz, ist ja noch nicht so weit, aber irgendwie das war, Großeltern ist irgendwie nochmal so ein anderes Ding, weil die, man wird groß und die werden immer älter und werden immer so, ja, die sind aber immer da gewesen. Und im besten Fall sterben sie ja vor ihren Kindern, also vor den eigenen ja, Eltern. Ja. Und deswegen ist es irgendwie komisch, weil meistens sind es die Großeltern, die als erstes gehen. Und das ja ist so die erste richtige Berührung mit dem Tod bei vielen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Wenn man nicht ein Haustier hat. Ja, ist ja, ja so. Also ist ein ja Hamster, so, da muss man ja einfach nur Buch schreien, dass Vieh stirbt. Ja.
Mir ist so gerade so eingefallen, dass meine Oma, also die gestorben ist, eine lebt noch. Meine Großväter sind beide vor meiner Geburt eigentlich schon gestorben.
Mhm.
Und meine Oma, die gestorben ist, die hat mich immer mehr lieb gehabt als die anderen Enkelkinder. Das war immer so, man stand in einer Reihe zu viert und dann hier sind 20 Euro, hier sind 20 Euro, hier für deinen Bruder 20 Euro und Max, hier sind 50. So, und alle haben das gesehen. Und es war einfach immer so, okay, danke, Oma.
Weil
und es war wirklich immer so. Also es war einfach so, ne, meine andere Oma ist komplett anders. So, die ist immer so, ich behandle alle gleich, alle kriegen immer das Gleiche und so weiter. Und meine andere Oma so, hä, warum? Den mag ich doch viel lieber. Hier sind 100, komm. Wenn die anderen sich beschweren über ihren Zwanni, kriegst du nochmal einen Fuffi. Mir doch egal.
Ganz kurz noch eine Story, die, wenn du das gerade so, mein Opa hat immer alles, also mein Opa war handwerklich begabt, aber wollte alles immer selbst machen, bevor er irgendwelchen Leuten da irgendwie Geld gibt, ne, kriegt er auch selbst hin. Das Ding ist, sein Lieblingsbaumittel war Silikon, wie er es nannte, Sille. Und egal, was kaputt war, er hat es immer mit Silikon repariert. Und einmal war das Dach kaputt bei ihm. Und es hat die ganze Zeit durchgeregnet, im Wintergarten nur. Also war jetzt nicht so schlimm. Aber er hat alles mit Sille verdichtet. Und es wurde immer schlimmer. Es war alles unter Wasser. Und dann war sein Standardspruch, wenn irgendwas nicht geklappt hat, ja, ging nicht anders. Und das fand ich ganz geil tatsächlich bei der Beerdigung. Das war kein Pfarrer, das war so ein freier Redner. Der war halt auch die ganze
Mitarbeiter.
Zeit... Ja, der war der auch die ganze Zeit so mittendrin immer so läppsch, so, ja, er ist leider von uns gegangen. Ging nicht anders.
Mega gut. So ein freier Mitarbeiter in der Kirche. Einmal, wo er sagt, kannst du, ihr Sven, kannst du die Beerdigung übernehmen? Und sag mal, kannst du eine Rechnung schreiben dafür? Ja. Weil du bist hier nicht angestellt.
Ey, es hat keiner gerade Zeit, aber ich habe da einen Konfirmanden, der ist richtig gut. Ich sag ihm das, der macht das gern. Für einen Fuffi und einen Schluck vom Eierlikör.
Das Ding ist, wenn man jetzt in der Kirche arbeitet, gerade wenn man Beerdigungen macht und so, da braucht man eigentlich einen richtig guten Draht zu Gott. Weißt du, man braucht so eine direkte Connection. Und da habe ich das Gefühl, das wäre vielleicht auch was für dich. Weißt du, so, das wäre vielleicht auch so ein geistiges Amt, was du übernehmen könntest, weil du ja auch so eine direkte Connection zu Gott hast.
Gott und ich sind ja quasi Brudis.
Ja, ihr seid ja so.
Ja.
Also das kann man jetzt nicht sehen, aber ihr seid ja so.
Ja.
Und da.
Aber da, ganz ehrlich, da kriselt's auch ab und zu. Und ich
ist es so, ja, dass da die Verbindung gar nicht so.
Also manchmal haben wir unsere schweren Tage. Aber ich
aber ist es nicht in jeder Beziehung so, dass man sich ab und zu mal auf den Sack geht einfach?
Ja, aber man verbrüdert sich. Also man kommt auch schnell wieder zusammen. Und ja. Da habe ich hier ein schönes Beispiel. Da würde ich jetzt einmal reinhören.
Alles klar, wir machen da kurz eine Pause und hören uns gleich wieder.
Höhenmeister!
Hallo Gott, na?
Hallo, hier ist Gott.
Ja, ich weiß, immer wenn es blitzt und donnert und der Himmel tut sich auf, bist du's.
Bist du zu Hause?
Ja, wieso fragst du das überhaupt? Du bist doch allwissend, oder nicht?
Ja, schon, aber ich wollte einfach eine Konversation anfangen, weißt du, Hinnimann?
Ja, okay, gut. Was, Gott, was ist denn los? Was gibt's?
Naja, ich wollte dich einfach mal was fragen.
Wenn die Milch flockt, dann ist sie schlecht.
Nein, was anderes.
Wenn die Eier oben schwimmen, solltest du sie nicht mehr essen.
Nee, ich wollte eigentlich nur vorbeikommen und dich auch mal was Persönliches fragen. Ach
Gott, ganz ehrlich, du bist mittlerweile fast jeden Tag hier. Ja. Das geht mir so auf die Eier. Was ist denn los, ey?
Es ist sehr einsam im Himmel geworden. Es ist kaum noch jemand da. Ich hatte ein bisschen Liebeskummer und ich war sauer und dann habe ich alle vom Himmel, in die Hölle geschickt. Und jetzt bin ich ganz alleine oben.
Oh Mann. Ja, und wie lösen wir das Problem? Sollen jetzt irgendwie Leute sterben und in den Himmel kommen oder was?
Ja, weiß ich nicht. Wer denn zum Beispiel?
Ich weiß auch nicht. Es gibt nicht so viele Leute, die wirklich gut sind, ne? Heutzutage.
Also könnte ich ja eigentlich jeden nehmen.
Ja, tendenziell eigentlich schon.
Naja, ich hab das jetzt schon probiert mit diesem Virus und so. Aber die gehen trotzdem alle in die Hölle. Also freiwillig, man kann sich's ja aussuchen.
Ah, weiß nicht, wer ist denn ein guter Typ? Keine Ahnung, ist Tim Bensko? Ist der nicht so ein sauberer Mann?
Wenn du wüsstest, was Tim Bensko privat macht, das willst du nicht wissen, mein Freund.
Ja, okay, ich ehrlich. Ja, hast du auch recht. Ja, aber. Na, okay, komm. Wie wär's denn damit? Ich habe heute keine Zeit, aber ich komme morgen um 16 Uhr auf Kaffee rum, okay? Kaffeekuchen?
Okay, was magst du denn gerne? Streuselkuchen? Schwarzwälder Kirsch vielleicht?
Ja, ist mir eigentlich ziemlich egal.
Vielleicht könntest du mir noch zeigen, wie man backt?
Ja, nee, weißt du was, ich bring einfach was vom Bäcker um die Ecke mit, okay?
Okay, das ist schön, Hinnimann. Dann bis morgen 16 Uhr, ja?
Ja, bis morgen 16 Uhr. Ich hab dich lieb, Gott.
Ich dich auch, mein Schäfchen. Tschüss.
Ciao.
Das sind Henny und Gott. Zwei Freunde. Keiner glaubt an den anderen. Beide wollen nichts, was für Leute passieren.
Ach ja, Gott, der arme, einsame Mann. Dieses arme, einsame, allmächtige Wesen.
Ja, it's lonely at the top if you wanna rock and roll, haben schon AC/DC gesungen. Und ich glaube, die hatten auch eine direkte Connection zu Gott.
Der ganze Himmel ist leer, ey, dem geht's nicht gut. Der ist einfach die ganze Zeit einsam.
Ja.
Und ich würde sagen,
das ist ja auch ein klassisches Zeichen von der Depression. Einfach alle Leute von sich weisen, wegschicken. Und weißt du, alle Leute, die einen lieb haben, die einem im Herzen liegen, einfach so wegschieben. Einfach sagen, nee, ich brauche das jetzt für mich.
Ja, ja.
So, das ist mein Königreich im Himmel.
Ja.
Das ist mein Land, wo Himmel und Honig fließen. Geht doch mal da ins Fegefeuer, da ist auch hot.
Ja, der ist auch, also wirklich, der ist so richtig in der Midlife-Crisis auch noch mit drin. Ne? Der ist kurz davor, wieder einen Kreuzzug zu starten. Mies keinen Bock drauf.
Nach ein paar Millionen Jahren kann man noch mal sagen, nee, ich breche jetzt hier mal ein paar Kontakte ab und kaufe mir einen Porsche. Und ich glaube, da ist Gott jetzt seit ein paar tausend Jahren.
Oh ja, und ich hole mir eine 4.500 Jahre jüngere Freundin.
Deshalb geht ja alles vor die Hunde.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja vorhin kurz über die Show von Moritz geredet und hat er ja schon gesagt, ich will da nochmal einmal kurz anteasern. Der gute Moritz hat nämlich, genau wie wir, also wir haben mittlerweile wieder ein paar Auftritte, aber Moritz hatte ja auch keine, seine ganze Tour wurde abgesagt. Das waren 32 Termine, die mich persönlich ja auch ein bisschen getroffen haben, weil damit wollte ich meine Miete zahlen. Aber Moritz hat sich aber gedacht, okay, ich mache eine Spendenaktion, ich spiele ein Programm. Fünfmal hat das gespielt, an zwei Tagen wurde es aufgezeichnet, hier auch im Schrödingers, wo wir am 16.10. unsere Live-Folge haben.
Ah ja, 16.10.
Ja, unsere Live-Folge. Tickets
auf normalemöwe.de, meinst
ja.
du?
Ja. Und genau, dieses Programm, das konnte man unterstützen mit Geld, bei Startnext kann man auch immer noch. Und dann kann man das, wenn es fertig geschnitten ist, kaufen und das ganze Geld wird gespendet an die Läden, wo er jetzt nicht auftreten kann, damit die ihre LichttechnikerInnen, ihre Thekenpersonal bezahlen können, weil die viele von denen fallen ja einfach durch so ein Raster während Corona, die kriegen kein Geld.
Ja, natürlich. Ich kenne das ja auch von Molotow so. Was macht man denn? Also diese 450-Euro-Kräfte und so. Man musste ja nach einer Weile, wo du die nicht beschäftigt, wo du denen keine Arbeitsstunden geben kannst, musst du sie ja rechtlich kündigen.
Ja.
Und da geht ja auch keine Kurzarbeit, weil du kriegst ja kein Gehalt, sondern Lohn für das, was du arbeitest. Ja. Und das sind ja ganz oft StudentInnen so, und die kriegen ja keine Corona-Förderung in dem Sinne. Ja. Auch die Leute, die jetzt irgendwie Förderung bekommen haben und so, ne, das musst du dir ja mal reinziehen, was das ist. In welchem Rahmen reden wir denn da? Wir reden hier irgendwie von 6 Monaten Leben. Ja. 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate, keine Ahnung. Und was gibt es an Förderung? 2500 Euro? Ja, buongiorno. Also ich meine, wie lange hält das denn?
Ja, und
wie
hier, oft, ne?
Ja, gerade in der Großstadt, wie lange kannst du davon Miete zahlen? Ja. 3 Monate. Also weißt du...
Ja, oder in NRW gab es ja erstmal 2000 Tacken für alle, die da irgendwie solo-selbstständig sind. Der Topf war richtig schnell aufgebraucht.
Weil halt ganz viele Leute das auch ausgenutzt haben.
Ja.
Die mussten das ja offline nehmen, weil ganz viele Leute halt einfach dieses System ausgenutzt haben und sich dort auf Geld beworben haben und Geld bekommen haben, die gar nicht berechtigt waren.
Genau, also man konnte 2000 Euro konnte man sich holen und ich glaube insgesamt bis zu 11.000 Euro. Die waren aber eigentlich für Betriebsausgaben und da haben sie auch ganz viel einfach die 11.000 Euro erstmal in die Tasche geholt, obwohl die gar keine Betriebsausgaben haben, wie irgendwie Büroräume oder so.
Ja, ja, klar. Betriebsausgaben sind ja die klassischen Dinge wie ich muss...
Firmenauto,
alles, ich muss Lokalitäten bezahlen und so weiter, ich muss Miete bedienen und so weiter. Aber viele Leute sind ja auch einfach, ich wohne zu Hause, ich arbeite auf Rechnung, mache einer Veranstaltung oder so, aber gib mir trotzdem die 11.000 Euro.
Und das Land NRW hat jetzt nochmal 7.000 Euro Projektfinanzierung für spezielle Projekte, also was wie, du schreibst ein Buch oder ich mache eine CD oder so. Ja, aber wenn du Lichttechniker bist, ja, ich entwerfe halt Lichtdesign für verschiedene Live-Shows.
Ja.
Ja, das ist ja kein Projekt, das ist ja nur für einen Abend.
Das ist halt so ätzend. Ne, gerade so Tontechniker und Lichttechniker, wo ich auch einige von in meinem Freundeskreis habe, wo es halt echt so ist, ja, jetzt gerade hier so in Hamburg, da geht's jetzt wieder los, weißt du, die meisten, die ich jetzt persönlich kenne, die haben schon auch wieder Aufträge und so, weil ja wieder was stattfindet, auch in anderem Rahmen, aber trotzdem kriegen die halt trotzdem jetzt wieder Geld, aber so lange Zeit halt gar nichts, weil niemand sich für die Leute interessiert, weil die meisten sind halt selbstständig, aber keine selbstständigen Künstler, sondern du machst halt selbstständig einfach Veranstaltungstechnik im weitesten Sinne, wofür einfach niemand die Hand aufhält.
Ja.
Also niemand sagt halt, nee, der Typ, der da Ton macht, das ist auch geil.
Ja.
Also hier sind wir auch mal, hier sind auch ein paar tausend Euro.
Bei Kulturförderung Euro. Denkt man immer, das kriegt dann der Musiker oder die Schauspielerin, die da auf der Bühne steht und niemand denkt an BühnenmeisterInnen, auch die Leute, die den Vorhang aufziehen zum Beispiel. Ne?
Das ist ja so viele Gewerke. VisagistInnen, alles Mögliche. Ja.
AnkleiderInnen.
Also, ja alles. Alleine wenn du Tickets abreißt, wenn du, eine Freundin von mir hat ewig lang bei einer großen Konzertagentur im Ticketing gearbeitet, ne, als Studentenjob nebenbei, und ja, die meinte auch, ja, ich will jetzt irgendwann meine Bachelorarbeit schreiben demnächst, ich wurde da natürlich gekündigt, weil, was wollen die jetzt mit dem Ticketing, was soll ich da am Telefon sitzen und irgendwelche Sachen beantworten oder irgendwelche E-Mails beantworten, natürlich wurde ich da gefeuert, so, und ja, jetzt musste mir halt irgendwie was anderes suchen, und das ist einfach so, wo ich mir so denke, so, warum denkt niemand an diese Menschen, warum gibt's auch nicht sowas für Studenten oder Studentinnen, wo einfach so gerade rausgesagt wird, ja, offensichtlich könnt ihr gerade keine Nebenjobs machen.
Ja.
Hier ist einfach so ein bedingungsloses BAföG, wo du einfach nicht mit nachweisen musst, was deine Eltern verdienen, ist doch scheißegal. Jetzt gib denen die 400 Tacken im Monat, ist doch egal.
Ja, ja.
Also wirklich.
Also kommt halt drauf an, ne? Viele Nebenjobs konnte man ja weitermachen, Supermarkt etc., aber halt auch ganz viel, was also wie viele Leute kennen wir, die Studenten sind und nebenbei in der Bar arbeiten? Das ist ja alles weg. Ja. Ist ja alles weg.
Und auf jeden Fall. Und es ist ja wirklich so, dass es hier ums Überleben geht. Es ist ja nicht so, als würdest du den StudentInnen irgendwie 450 Euro geben und die würden damit irgendwie jetzt schön hier Saufi-Saufi machen.
Ja.
Oder das würde irgendwie, was weiß ich, in Gras draufgehen oder im Koks-Taxi landen.
Ja.
Sondern das geht halt drauf für Miete und einfach Nudeln mit Pesto. Das ist auch nicht viel Geld.
Ja, und das ist das Ding. Wir sagen das jetzt so und ich glaube, unsere Bubble, die uns hört, sieht das auch ähnlich. Aber da, wenn man das irgendwie auf einer öffentlichen Debatte sagt, würde, kommt da irgendein Jürgen vorbei und sagt, ja, aber wenn man studieren möchte, dann haben die Eltern das Geld doch eh über. Nee, sorry, dafür gibt's ja Stipendien unter anderem. Und ganz, wie viele Studenten kenne ich, die nicht nur ein, sondern zwei Nebenjobs haben, damit die irgendwie in Hamburg studieren können, weil ja, die Eltern haben die Kohle nicht über.
Arschfide. Wenn du dir alleine überlegst, so, weißt du, BAföG-Höchstsatz ist unter 500 Euro. Ja, unter 500 Euro ist der BAföG-Höchstsatz. In städtischen Studentenwohnheimen in Hamburg ist die Miete über 500 Euro.
Ja.
Also in den Studentenwohnheimen, in den Wohnungen, die der Stadt gehören, die sie an Menschen vermietet, die gerade lernen, ist geringer, also ist die Miete höher als das, was du vom Staat bekommen würdest, um Miete und Essen und Trinken Fahrt und deinen Semesterbeitrag, alles Mögliche zu zahlen. Das ist schon höher, jeden Monat. Ja, das heißt, du musst ja einen Job nebenbei machen oder du brauchst Rich-Eltern so.
Ja.
Das geht ja sonst alles gar nicht anders.
Ich helfe meiner Freundin gerade dabei, eine WG zu finden in Hamburg. Und die meinte auch, sehr, also maximal, wo alles drin sein muss, ist 450 Euro. Und wenn du einfach schon eingibst, 450 Euro in Hamburg eine Wohnung, also ein WG-Zimmer zu finden, bei diesen Filtern, dann wird's aus 16.000 Angeboten plötzlich 4.
Ja.
Und ich finde 450 Euro, ehrlich gesagt, nur fürs Wohnen richtig viel Geld. Mir hat damals mein Berufsschullehrer kurz vor Ende der Ausbildung gesagt, ein Drittel von eurem Gehalt sollte für Wohnen draufgehen, mehr nicht. Ein Drittel,
ja,
meine, also wenn wir das so rechnen, als ich noch festangestellt war, das waren 4/5 sind für meine Wohnung draufgegangen.
Ja.
Ja, das ist doch krank.
Es ist halt so.
Ja.
Also ich meine, so funktioniert die Welt halt gerade. Also und ich habe erst heute einen Artikel gelesen, wo es halt darum ging, dass bis 2030 sich Preise für Eigentumswohnungen und Häuser und Mieten nochmal um ein Drittel steigen sollen.
Ja.
Bis 2030. So, ne? Man denkt jetzt, ja, okay, 2030, aber es sind halt 10 Jahre. Das heißt, weißt du, in den nächsten 10 Jahren, die Gehälter werden auf jeden Fall nicht so ansteigen, sondern in den nächsten 10 Jahren wird alles ein Drittel teurer sein. Dein Leben wird ein Drittel teurer sein in der Stadt, in den Orten, wo du wohnen willst, wo deine Leute rumhängen, was weiß ich, wo es Kneipen gibt, wo irgendwie Leben stattfindet.
Ja, perfekte,
und niemand wird sich das leisten können.
Perfekte Sache, um gegen die Landflucht wieder vorzugehen, ne? Und deswegen sage ich ja, wir müssen uns bewahren. Und wir müssen diesen Staat stürzen.
Herzlich willkommen zum antifaschistischen Kampf-Podcast, normale Möwe.
Ja, aber ganz kurz, also um das einmal kurz abzuschließen mit dem Anfang. Wenn ihr irgendwie einen Groschen übrig habt, unterstützt die Start-Next-Kampagne von Moritz. Man kriegt auch was zurück. Also entweder man kriegt da irgendwie ein Beutel, was ein Accessoire oder halt dieses Programm, ich glaube, für 10
also
Euro.
Genau, also dieses Programm wird halt aufgezeichnet und dieses Programm wird es halt nicht bei YouTube oder so geben, sondern ihr könnt es dort dann eben auf dieser Start-Next-Seite streamen oder euch auch auf euren Rechner oder euer Handy oder was auch immer runterladen, wenn ihr das möchtet.
Ja.
Und ich meine, das kostet 15 Euro. Und diese 15 Euro, das für viele ist es jetzt erstmal viel vielleicht, weil es jetzt teurer ist als ein Monatsbeitrag bei Netflix oder so.
Ja.
Aber ihr müsst halt bedenken, so, das ist halt nicht einfach dafür, damit ihr dieses Programm sehen könnt, sondern dieses Programm könnt ihr halt auch sehen, sondern ihr unterstützt damit halt ganz viele Menschen.
Ihr kriegt eigentlich einen Benefit dafür, dass ihr was spendet.
Genau.
So muss man es eigentlich sehen.
So muss man es eigentlich sehen.
Und
es sind jetzt, ist jetzt auch schon echt viel Geld zusammengekommen, glaube ich.
Aber es gibt, man kann immer mehr Geld haben.
Natürlich geht immer mehr. Und ich, es reicht ja auch noch nicht. Aber es ist ja trotzdem, finde ich jetzt dafür, dass es war ja schon recht viel, also in meinen Augen recht viel Geld, bevor das Programm überhaupt gespielt wurde, haben schon ganz viele Leute gesagt, okay, ich kaufe das.
Ja.
Und das waren auf jeden Fall über 30.000 Euro.
Ja.
Und da denke ich mir halt so, das ist doch schon, das ist ein echt ein gutes Zeichen. Und alle Menschen, die jetzt irgendwie gerade zuhören und sich so denken so, ja, okay, also ich verstehe schon, was ihr sagt und irgendwie würde ich mir auch gerne ein Programm von Moritz Neumeier angucken und das Vorprogramm von Hinner Köhn, das wird man dort auch sehen können.
Nee, will ich keine falsche Hoffnung machen, kommt nicht mit rein.
Weil du nicht möchtest, wie man dich versagen
sieht? Nee, das wollten die nicht. Aber ich habe die Aufnahme jetzt. Wir haben halt mitgefilmt, ich darf das verwenden. Voll okay für mich.
Nee, ist doch schön.
Also tatsächlich, aber ein kleines normale Möwe-Benefit ist, wenn am Ende die Credits laufen, da steht bei Kamera 2 Mark Huth, weil Mark Huth hat nämlich Kamera gemacht.
Mark Huth hat tatsächlich Kamera gemacht. Man kann es gar nicht glauben, aber auch ein Mensch wie Mark Huth, wo man denkt, ein Mensch, der alles hat, der alles mit seinem Leben machen kann, der muss doch trotzdem noch ab und zu arbeiten.
Und, achso, ganz kurz, um das noch abzuschließen, für 25 Euro kriegt man da irgendwie so ein T-Shirt oder sowas. Für 100 Euro macht Moritz eine Instagram-Ansage für dein Video oder deinen Kanal. Für 10.000 Euro tritt er bei dir auf der Gartenparty auf. Aber
wirklich?
Für,
geht es?
Ja, tatsächlich. Aber für kein Geld der Welt würde er mit uns folgende Kategorie durchziehen.
Der Drink der Woche. Unsere kleine Kategorie, wo wir jede Woche einen Drink bewerten. Und zwar nach den uns allseits bekannten und allseits beliebten Bewertungskategorien. Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor.
Ja.
Hiddack, war das richtig so?
Diesmal.
War das so richtig so? Ja, okay. Ja. Und zwar haben wir uns diese Woche was ganz Besonderes ausgedacht, beziehungsweise Hiddack hat was besorgt. Wir hören einmal ganz kurz, ob man es am Klang erkennen kann schon.
Ja.
Aha. Ja. Klingt dumpf.
Ja.
Klingt dumpf wie unser Humor.
Aber das liegt auch daran, dass wir es heute aus Tumblergläsern trinken. Man kann diesen Drink tatsächlich hervorragend auch aus Weingläsern trinken, aus jeder erdenklichen Art von Glas, außer aus kurzen Gläsern.
Ja, ja.
Wir haben wir hatten schon mal etwas mit Pimps, dem klassischen großbritannischen Kräuterlikör. Und heute haben wir Pimps. 50L Pimps, auffüllen mit Ginger Ale und dann kommt ein bisschen Gemüse rein, nämlich zwei Gurkenschnitze, zwei Zitronenschnitze und Eis.
Genau, und, wer möchte, kann noch Minze reintun, haben wir jetzt nicht gemacht. Das Ganze nennt sich Pimps Cup Number One.
Yes, Number One.
Number One. Und wir steigen direkt ein. Pimps Cup Number One, bestehend aus 50L Pimps, Ginger Ale, zwei Zitronenschnitze, zwei Gurkenschnitze und Eis. Was sind da so die klassischen Vorteile?
Erstmal ein sehr, sehr schicker Drink, der auch gut ist, um einzusteigen. Geschmacklich kommen wir ja gleich noch drauf. Und was ich persönlich sehr angenehm finde, er hat nicht so viel Umdrehung.
Nee, gar nicht.
Der ist so richtig richtig schön leicht, um in so einen Abend zu starten. Richtig,
fühlt sich auf jeden Fall sanft an.
Genau, perfekt für so einen Grillabend eigentlich. Wo man mit Freunden sitzt und nicht so richtig besoffen sein möchte, weil am nächsten Tag muss man arbeiten, aber man möchte so einen leichten Schwips haben und hat keinen Bock auf Bier oder Wein.
Ist auch so ein kleiner Aperitivo, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann das ist alles schon wieder Geschmack. Außerdem Vorteil, Pimps hat immer den besonderen Beigeschmack, weil Pimps hat man eigentlich nie zu Hause irgendwie.
Wenn man mal Bock hat auf Pimps, dann hat man die Flasche zu Hause und dann steht es ja anderthalb Jahre, bis man sich denkt, damit könnten wir doch mal wieder was.
Ich habe vor 7 Jahren das letzte Mal Pimps getrunken und dann gab es den letztens beim Aldi im Angebot und ich dachte, ach stimmt, das gab es ja auch noch, das nehmen wir mal mit.
Ja, ja. Gut, wir haben den jetzt schon mal zusammen getrunken.
Stimmt, ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Aber so diesen Pimps Cup Number One habe ich das letzte Mal vor 7 Jahren getrunken. Und das ist nichts, was man immer so im Schrank stehen hat. Man hat immer einen Absacker, einen Whisky, einen Rum oder so, aber einen Pimps hat man eigentlich selten.
Es hat was Eisteeartiges, Erfrischendes an sich.
Mhm. Ne? Stimmt.
Also es ist überhaupt nicht irgendwie rau, hart, whatsoever, sondern es ist einfach so, geht gut runter, es ist irgendwie einfach ja sanft zur Seele.
Ja, ich habe, das ist auch einer der wenigen Drinks, die eigentlich allen schmecken. Man kann übrigens das Ginger Ale noch austauschen durch Spicy Ginger Ale, dann wird der deutlich schärfer.
Ja, natürlich.
Und dadurch sippt man den nicht so weg. Weißt du, dann hat es noch mehr Intensität.
Kommen wir zu den Nachteilen.
Ja, was Vorteil ist, ist auch Nachteil, ne? Also davon brauchst du richtig viele, bis du ein bisschen klüngelig bist.
Vielleicht schmeckt's auch einfach nur so sanft und haut ja aber doch von hinten nochmal eine rein.
Ich glaube, da ist auch durch das Ginger Ale relativ viel Zucker drin. Ich glaube, der kann böse enden.
Ja. Und dann gleicht sich ja dieser Ginger-Geschmack noch mit der vielen Zitrone und der Gurke aus.
Ja.
Das ist schon auch so, das neutralisiert sich irgendwie alles.
Mhm.
Ja.
Aber Vorteil ist tatsächlich noch, Ingwer ist ja gut für die Stimme. Das ist der Drink für die Ginger Schauspieler Ale und Sänger, die kurz bevor sie auf die Bühne gehen.
Ja, ja gut, ein Nachteil, würde ich denken, es ist jetzt nicht so das klassische Saufi-Saufi-Getränk, sondern eher so das Getränk so für, lass mal schön anstoßen, lass mal quatschen,
genau,
lass mal irgendwie rumhängen.
Man hat seine Freunde zum Raclette eingeladen, man trägt ein weißes Hemd, während man das Fleisch schneidet. So, und hat das Geschirr.
Ärgert sich jede Minute und passt ganz, ganz toll auf.
Ja, man hat das Geschirrspültuch über die Schulter gehangen, damit alle in der offenen Küche in dem neuen Loft sehen, dass man einfach auf sowas achtet. Das ist einfach wichtig. Ja.
Und dass man frisch gewaschene Geschirrspültücher noch hat. Ja. Dass man sowas noch hat, die nicht total verloddert aussehen.
Und man hat keine mit Muster, sondern diese klassischen, rot oder blau gestreiften.
Ja, genau, das ist wichtig.
Ja.
Das ist wichtig, diese Karo-Muster zu haben, so ein bisschen, ne? Diese.
Ja, genau. So, das Klassische halt einfach. Aussehen. Ich finde ja, der sieht sehr schick aus. Ich bin ja allgemein großer Fan von Drinks, wo Gurke drin schwimmt.
Ja.
So wie bei Moskau Mule oder sowas auch.
Aber dadurch, dass du gleich zwei Schnitzgurke, zwei Schnitzzitrone hast, das Eis und diese doch sehr prägnante Farbe, finde ich, ist es einfach, es sieht schon aufregend aus.
Ja.
Dadurch, dass so viel passiert.
Und der Pimm's ist ja ein sehr dunkler Likör und da mit dem Ginger aufgefüllt, es hat so eine sehr malzige, braune Farbe. Könnt auch,
ja, so ein bisschen Malzbiermäßig.
Ja, genau, ja, voll. Und ich finde, der sieht schick aus. Wir trinken das ja, wie gesagt, aus Tumblr-Gläsern. Am Sonntag hatte ich den in einem Weinglas, sieht auch sehr, sehr gut aus. Mit so einem Glasstrohhalm, uiuiui. Ja,
glaube ich sofort. Geschmack. Wie würdest du sagen? Ich finde es geschmacklich, mir ist es, also dafür, dass das, was drin ist, hätte ich es ein bisschen intensiver erwartet.
Aha.
Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ist eigentlich ganz cool, dass sich alles so ausgleicht, so harmonisch ist und so, du das einfach so,
ja.
Tschüssi.
Den kannst du wirklich saufen.
Ja, den kannst du richtig kippen.
Ja. Sagen wir so, wir hatten jetzt 5 cl Pimm's, vielleicht musst du einfach 8 oder 9 rein, damit der Geschmack so ein damit der so ein bisschen wieder vorne dröhnt. Ich mag das aber ganz gerne. Schmeckt halt, also es ist halt nicht wie Ginger Ale, da ist noch so eine Note dabei durch die Gurke und den Pimm's halt, aber ja, also die Zitrone ist jetzt auch eher so Deko, finde ich. Also die merkt man nicht so richtig raus.
Ich glaube, da kommt schon ein bisschen Säure rein. Ich glaube, das merkt man schon ein bisschen. Okay. Bedeutung, was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken? Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken sollten? Zu welchen Begebenheiten trinkt man so ein Getränk?
Ich glaube, in erster Linie sind das Briten. Ich habe den am Samstag einmal mit der Freundin von meinem Mitbewohner getrunken und die meinte, als sie längere Zeit mal in Großbritannien unterwegs war, gab es den immer. Es gab diesen Pimm's Cup Number One, es gab eine Bowle mit Pimm's und auch immer reichlich Pimm's da drin. Also auf jeden Fall Briten, die irgendwie Bock haben, sich ein bisschen nationalistisch reinzuschädeln. Und ich glaube auch so Werbeagentur-Fritzen.
Ja.
Weil, weißt du, was ich vorhin meinte mit Leute, die ein weißes Hemd tragen und da das Koberin Kleinstein, und da kommen irgendwie die Lehrerfreunde vorbei und Carlos, der ist Polizist und der kifft aber auch mal ab und zu mal und nimmt da auch mal schon mal ein, ne?
Ja.
Und dann noch die zwei Leute von Unilever, die er mal auf einem Meeting kennengelernt hat. Und bei ihm, bei Jung von Matt, läuft es gerade richtig gut, aber will er jetzt auch nicht prollen, aber guck mal, ich habe eine neue Küche mit einer Durchreiche.
Ja,
so ein bisschen. Ja. Solche Leute trinken Pimm's.
Ja. Aber das bringt uns ja eigentlich auch direkt schon, ich will jetzt auch nicht zu groß Tempo machen, aber das bringt uns eigentlich schon direkt zum Coolness-Faktor.
Ja, was habe ich gerade erklärt, ne? Also das kann man sich ja jetzt eigentlich von den Lippen ablesen. Also es ist schon irgendwie cool, weil ich finde, Pimm's gibt's jetzt nicht überall. Also ist jetzt nicht so ein super gängiges Getränk.
Ja, logisch.
Aber, ja, also so richtig schweinegeil ist es auch nicht. Also du bist jetzt nicht der Chef auf der Party, der Jeansjacke und darüber eine Lederweste trägt.
Es ist vielleicht ein kleines Alleinstellungsmerkmal, aber es ist jetzt auch nicht das große Ding, wo man sich herausstellt als Mensch von Welt.
Ja, und Pimm's ist auch so ein bisschen was für Leute, die, nee, also einen darf ich, aber ich muss ja auch noch fahren. Das sind so ein bisschen die Langweiler.
Ich mach mal was Besonderes, aber auch nicht zu besonders.
Ja, weißt du, auf der einen Seite sind die Leute, die Rostocker Eis trinken und sagen, ja, okay, eigentlich wollte ich heute nicht, aber dann penne ich bei dir auf dem Boden.
Ja.
Und dann gibt's die Leute, die sagen, ein Pimm's kann ich, aber dann nehme ich auch ein Taxi zum Bahnhof.
Das finde ich gut. Und das ist ja dann so Mitti cool, würde ich sagen. So leicht über Mitti.
Ja, also auf einer 5-Punkte-Skala würde ich sagen, eine 2,55. So, also echt nur ein kleines Müh.
Okay, so ergibt sich für uns, für den Drink der Woche diese Woche, für den Pimm's Cup Number One, bestehend aus 5 cl Pimm's, 2 Zitronenschnitze, 2 Gurkenschnitze, Eis und aufgefüllt mit Ginger Ale, eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,3 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an alle Pimm's Friends and Freaks.
Ja, finde ich vollkommen angemessen. Finde ich, ist eine gute Wertung. Hat auch. Pimm's Cup Number One verdient. Wir werden mal sehen, was Pimm's Cup Number Two kann. Wahrscheinlich ist der scheiße.
Ich weiß gar nicht, ob es den Drink überhaupt gibt.
Es war wie immer eine große Freude, heute mit dir aufzunehmen,
ja, Max. Ja, es war mir auch eine große Ehre.
Einen großen Applaus auch nochmal an Marc Huth, der die ganze Zeit neben uns sitzt und schon darauf brennt, uns von seinem letzten Abenteuer zu erzählen.
Natürlich.
Ansonsten bleibt uns ja nur noch zu sagen, wir machen eine Live-Show am 16.10.
Ah ja,
ja
im Schrödingers meinst du?
Im Schrödingers, im Schanzenpark in Hamburg.
Ah was, meinst du das, wo wir die miese, fiese Liebe live machen, wo wir so ganz viel über Liebe reden und so?
Ja genau, Folge 3 mittlerweile. Ihr könnt uns gerne schon vorher Fragen schicken, am besten aber erst an dem Tag, weil sonst vergessen wir die. Ja,
und gibt's einen Gast eigentlich?
Ja, Max-Richard Lessmann von der Band Vierkant Tretlager.
Ja, und solomäßig unterwegs und hat einen Podcast.
Ja, ja. Ganz toller
Mann.
Ganz toller Mann. Wunderschöne Hemden, dachte ich mir schon immer.
Dachte ich auch schon immer, ja.
Und ja, das ist der große Werbeblock. Jetzt nochmal zum Ende der Folge gewesen, weil wir hatten schon mal einen, aber ja, es war eigentlich die kleine Schwester vom Werbeblock. Und wir beenden diese Folge, wie jede Folge, mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden. Und ich habe heute herausgesucht, ich habe die große Ehre, das heute zu machen, die Worte von dem großartigen Kaiser Nero.
Ah, der großartige Kaiser Nero, der Rom niedergebrannt hat.
Ja, ganz großartig. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Man weiß nicht, ob er es war. Also er war es auf jeden Fall nicht als Einzelperson, hat er den Auftrag gegeben.
Alleine hat er das nicht gemacht, das kann man schon sagen.
Ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen, die ersten 5 Jahre war wohl echt ganz korrekt. Ja, so.
Ja. Hat ganz wenig Leute nur umgebracht.
Ja, und dann ist das alles so ein bisschen, ihm ist das entglitten. Ich glaube, ihm ist das über den Kopf gewachsen. Ich kenne das. Also wenn ich gestresst bin, dann stelle ich auch Leute vors Schafott. Aber auf jeden Fall, der wurde dann gestürzt, der ist geflüchtet und auf ihn wurde ein Kopfgeld gesetzt. Und hat die ganze Zeit versucht, irgendwie nochmal wieder zurück an die Macht zu kommen und hat sich versteckt und hat irgendwann... Also er wollte halt den Selbstmord herauszögern, weil er wollte nicht vor seinem Volk quasi hingerichtet werden. Und dann hat er aber schon quasi die Legionäre auf ihn zurennen sehen. Und da hat er sein Leben beendet, indem er sich mit einem Dolch in den Hals gestochen hat. Und da war ein Soldat, der versucht hat, ihn zu retten. Und zwar nicht, weil er ihn retten wollte, sondern weil er die Belohnung wollte, das Kopfgeld wollte er kassieren und dann wollte er ihn nochmal töten quasi.
Er wollte ihm das Leben retten, um ihn nochmal zu töten.
Ja, quasi genau das. Ja. Und Nero hat die Situation vielleicht ein bisschen falsch gelesen, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall lag er da am Verbluten, hat gesehen, wie der Soldat ihn versucht zu retten. Und der Kaiser Nero soll gesagt haben, zu spät, aber das ist Treue.
Tschüss.
Ciao.